Hallo zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Heute mit
Barbie Kohlhage.
Pfarrerin Barbie Kohlhage. So viel Zeit muss sein, glaube ich. Sie ist Krankenhausseelsorger und über ihren Job, ja, oder?
Seelsorgerin.
Oh, Entschuldigung. Oh, das geht ja schon schlecht los heute.
Ich bin in der Beziehung irgendwie, so viel Zeit muss sein.
Und was sie so in ihrem Job macht, warum sie ihn macht und all so mögliche Fragen, die da bei uns aufploppen, darüber unterhalten wir uns jetzt. Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eitz.
Barbie, bevor wir jetzt richtig einsteigen, ne?
Ja.
Dein Name wird am Ende nur mit I geschrieben.
Ja, richtig. Ja?
Nicht, dass irgendein Ken denkt, das ist hier meine oder so, ne?
Genau.
Woher stammt dein Name?
Tatsächlich heiße ich so auch nach dem Personalausweis. Das ist keine Abkürzung, die ich mir selber überlegt habe, sondern mein Vater hat mir den Namen gegeben. Und es hat damit zu tun, dass ich in Stuttgart geboren bin. In Süddeutschland ist der Name viel geläufiger als bei uns hier.
Echt?
Ja.
In den Statistiken taucht er gar nicht auf, der beliebtesten Vornamen oder so.
Nein, das ist er auch nicht. Also das ist er definitiv nicht. Also ich bin bisher einer in echt begegnet, aber in Süddeutschland ist das auch eine geläufigere Abkürzung für Barbara. Aber ich heiße tatsächlich Barbie, da hat sich mein Vater durchgesetzt.
Okay, dann bist du ja schon irgendwie so ein bisschen einzigartig, oder?
Ja, finde ich auch. Ja. So wie wir Menschen alle einzigartig sind, aber bei mir ist der Name sicherlich so ausgefallen, dass ihn sich alle merken können.
Definitiv.
Ja.
Wie immer bei den Wortschritten dürfen die Gäste sich den Weg aussuchen.
Ja.
Sag doch mal kurz, wo sind wir heute?
Wir gehen gerade auf der Rückseite der Paracelsus-Klinik in Mahl, also eigentlich der Knappschaft-Klinikenfest, Paracelsus-Klinik Mahl vorbei und machen uns gerade auf den Weg zum Außengelände der Klinik, weil sie einfach in einem wunderschönen Parkgelände liegt. Und wir kommen gerade am Hubschrauberlandeplatz vorbei, der hier angelegt wurde.
Ja, und wie oft am Tag fliegt so ein Hubschrauber hier ein, kann man das sagen?
Da wird es Durchschnittswerte geben. Also tatsächlich fliegt er auch häufig in Recklinghausen. Also in Recklinghausen kann das schon sein, dass so 3-4 Mal am Tag ein Hubschrauber landet und startet.
Ja.
Das hat mit Verlegung von Patientinnen und Patienten zu tun. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass kritische Verfasstheit, Menschen durch Unfälle oder so auch bei uns in die Klinik aufgenommen werden. Ja.
Ich muss mal den einen Ohrhörer rausziehen, weil es klappert mir am Mikro die ganze Zeit. Also das ist ein Standort, an dem du beschäftigt bist?
Ja.
Gibt es noch einen zweiten?
Tatsächlich ist der Schwerpunkt meines Arbeitens Recklinghausen, Knappschaftkliniken in Recklinghausen. Das ist einfach das größere Haus mit der größeren Intensivstation und einfach mehr Betten, mehr Patientinnen und Patienten. Und als ich eingestellt wurde, gab es eben die Absprache, dass der Schwerpunkt Recklinghausen sein soll. Und in Mahl bin ich so 2-mal nachmittags in der Woche und auf Anforderung.
Ja, seit wann bist du Krankenhausseelsorgerin?
Also tatsächlich bin ich 2004 bin ich in die Krankenhausseelsorge gekommen. Durch die Familienphase habe ich und auch durch einen Ortswechsel, den wir als Familie vorgenommen haben, war ich in der Situation, mich neu zu orientieren. Und mit Blick auf Familienphase, wenn die Kinder noch klein sind, guckt man auch erstmal nach einer halben Stelle. Ich hatte dann an einem Gymnasium unterrichtet und habe da aber keine Perspektive gehabt, auf eine halbe Stelle aufstocken zu können. Und dann gab es ein Angebot aus Hamm, in die Krankenhausseelsorge einzusteigen. Und erstmal tatsächlich so, dass der psychiatrische Chefarzt der Klinik in Hamm eine evangelische Pfarrerin fürs Haus gewünscht hat, sodass ich also erstmal für die Psychiatrie angefragt war. Und mir der Superintendent aber relativ schnell deutlich gemacht hat, eigentlich sähe er den Bedarf auch in der Somatik. Das war alles beides auf einem Gelände.
Somatik heißt?
Somatik, körperliche Beschwerden, die behandelt werden.
Ja.
Und von daher bin ich dann da mit einer halben Stelle in Hamm. 2004 habe ich mit der Krankenhausseelsorge angefangen.
Und seit wann bist du in Recklinghausen, also für den Kirchenkreis Recklinghausen tätig?
Also hier in Recklinghausen bin ich seit 2017, seit dem 1. Mai.
Ja.
Und diese Stelle, die erste kreiskirchliche Pfarrstelle, die ich hier in Recklinghausen habe, ist durch die gemeinsame Verantwortung von Kirche und Klinik entstanden. Also durch eine Entscheidung und auch durch Debatten in der Klinik, auch durch die Chefarztkonferenz durch. Wollen wir das? Brauchen wir das? Genau, die Entscheidung fiel. Und ich glaube, dass also Krankenhäusern durchweg tut es gut, Unterstützung, gute Unterstützung für Patientinnen und Patienten zu haben.
Ja, Krankenhausseelsorge. Brauchst du dafür nur deine theologische Ausbildung oder hast du noch eine Zusatzausbildung gemacht?
Also ich habe tatsächlich im Studium schon meine erste Ausbildung in Beratung gemacht. Und zwar habe ich in Hamburg studiert und als diese ganzen Probleme aufkamen mit HIV-Infektionen und so unfassbar viel Falschinformationen unterwegs waren und Menschen aber umgekehrt in größten Ängsten waren, was kann ich mir geholt haben und was muss ich jetzt tun, habe ich bei der AIDS-Hilfe in Hamburg während des Studiums eine sehr umfassende Telefonberatungsausbildung gemacht.
Ja.
Und das war für mich ein toller Ausgleich und eine tolle praktische Erfahrung, auch mit Supervision, mit allem, was dazugehört, viel Input, die mich, glaube ich, sehr geprägt hat, schon auch mit Blick auf Gespräche mit Menschen und Interesse haben an der Vielfalt und menschlicher Unterschiedlichkeiten. Und es hat mich einfach sehr geöffnet für Leben.
Ich gehe einfach mal hinter dir, weil da kommt gerade ein Fahrradfahrer von vorne.
Sehr geöffnet für Lebensgeschichten, ja.
Ja, also eine spezielle Ausbildung für einen Krankenhausseelsorger oder eine Seelsorgerin gibt es nicht.
Doch. Also es gibt klinische Seelsorgeausbildung. Das sind mehrere Einheiten, immer so 6-Wochen-Module, die man auch gestaffelt machen kann. Ich selber habe sehr umfänglich eine Gesprächspsychotherapie gemacht. Also, mich habe ausbilden lassen.
Ja.
Und habe darüber hinaus gruppendynamische Trainings gemacht und bin dann Supervisorin geworden. Eine 3-jährige Ausbildung. Und natürlich gehört dazu, sich ganz grundlegend und ständig weiter fortzubilden. Also da kommen palliative Seminare dazu über Palliativmedizin. Da kommen auch Seminare und Schulungen zu Traumata hinzu und zu vielen anderen Themen, zu Resilienz und zur Selbstsorge und zu all dem, was auch in Intensivstation dazu nochmal spezielle Schulungen. Ja.
Also man ist nie fertig?
Nein, auf gar keinen Fall. Genau. Und wir haben viel selber auch, ich bin eine ganze Zeit im Vorstand der Krankenhausseelsorge tätig gewesen für die Westfälische Landeskirche. Und da haben wir einfach auch sehr viele Fortbildungen gemeinsam mit dem Pastoralkolleg angeboten und eben auch über die Krankenhausseelsorge selber mit Professorinnen und Professoren aus dem ganzen Bundesgebiet. Ja.
Hm. Du hast es mir gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, du warst auch mal Gemeindepfarrerin.
Ja, also nicht mit einer festen Pfarrstelle, aber so habe ich angefangen. Also das war auch für mich was sehr Selbstverständliches. Also ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich gezögert habe, ob das für mich der richtige Beruf ist. Aber tatsächlich habe ich im Studium ein Praktikum in Bochum gemacht. Und dafür bin ich bis heute dankbar, weil ich da so viele kluge und tolle Menschen in der Kirche kennengelernt habe, dass ich gedacht habe, Ruhrgebiet ist richtig für mich. Und ein Gefühl dafür bekommen habe, solange sich Kirche auf den Sozialraum bezieht und offen bleibt für Menschen unterschiedlichster Prägung und Färbung, dann ist das ein Gewinn.
Gut. Ja. Wollen wir mal den Skulpturenweg gehen? Steht jetzt hier gerade,
ja,
oder?
Können wir gerne machen.
Weil das erinnert mich jetzt gerade daran, lass uns mal die Seite wieder tauschen.
Ja.
Das erinnert mich gerade daran, dass du mir in deinem Büro, ich schweife jetzt ein bisschen ab, dass du mir in deinem Büro gerade 2 Kunstwerke gezeigt hast von bekannten Künstlerinnen.
Ja, genau. Tatsächlich hat das hier mit Mal zu tun, aber es hängt eben ein kleines Bild von Käthe Kollwitz im Büro und auch ein Otto Pankok. Und Otto Pankok, der Jesus, der das Gewehr über dem Knie zerbricht, ist eines der bekanntesten Bilder von ihm. Und das hing in der Hasseler Gemeinde in Gelsenkirchen, in der ich tätig war, genau. Und das war einfach eine Freude, weil das wirklich so eine klare Positionierung war, ja.
Ja, aber das ist doch jetzt keine Skulptur, hier steht Knieheben, das sieht ja aus wie eine Gymnastikfahrt.
Das ist jetzt ein Gymnastikfahrt, ja, ganz genau.
Aber da haben die uns aber jetzt beim Bock getan.
Ja, und wir kommen tatsächlich auf das umzäunte Gelände der Klinik jetzt gerade nicht so gut. Also so, wir gehen jetzt einfach hier mal weiter und gucken, wo wir landen.
Okay, müssen wir noch ein bisschen Gymnastik machen, also es tut mir leid.
Kein Problem.
Nochmal dann zurück zur Gemeinde. Pfarrerin, was gefällt dir denn besser? Kann man das sagen, dass du jetzt Seelsorgerin in einem Krankenhaus bist oder Gemeindepfarrerin?
Also ich glaube, es hat sich einfach lebensgeschichtlich gut gefügt. Und ich habe, seitdem ich in der Klinikseelsorge tätig bin, habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, irgendwie zurück in die Gemeinde zu gehen. Obwohl ich nach wie vor auch klassische Gemeindeaufgaben immer wieder übernehme. Also so, ich traue, ich habe eine ganze Zeit regelmäßig noch Gottesdienste gehalten. Ja. Das nimmt jetzt einfach gerade ab, weil es insgesamt abnimmt. Ich habe auch im Krankenhaus weiterhin spezielle Gottesdienste. Und es gibt Taufen, Trauungen, Beisetzungen. Ja. Mhm. Taufen zwar am wenigsten, aber kommt auch vor. Ja.
Habt ihr eine eigene Kapelle hier in der Celsus-Klinik?
Wir haben an beiden Orten eine Kapelle. Und da bin ich sehr dankbar für, weil das Orte sind, die im Grunde auch immer mal wieder gebraucht werden.
Ja.
Wir haben regelmäßig Gedenkgottesdienste, für die wir die Kapellen nutzen. Natürlich kann auch eine Kapelle mal für Veranstaltungen genutzt werden. Da, ne, es ist einfach ja auch ein Raum, aber es ist umgekehrt schön, wenn sichtbar bleibt, dass es auch ein spiritueller Ort sein kann. Und ich denke ganz oft, solche Räume sind von uns auch durch das, was da stattgefunden hat oder das, was Menschen da schon alles erlebt haben, beseelt. Ja, mhm. Da passt auch der Begriff Seelsorge zu.
Ja.
Also, dass Menschen ihre Tränen da lassen können, manchmal auch im Stillen. Also selbst nachts darf man sich den Schlüssel der Kapelle geben lassen und dann da noch mal reingehen. Ja.
Die Patientinnen und Patienten?
Ja, genau. Oh. Ja, und von daher ist das schon ja, was sehr, sehr Wesentliches. Mitarbeitende nutzen die Kapelle manchmal, um sich da so zurückzuziehen und nochmal so innezuhalten. Gespräche führen wir häufiger da. Mit den Ehrenamtlichen sind wir viel in der Kapelle zusammen, um über Dinge zu sprechen, die sie im Stationsalltag erlebt haben.
Von welchen Ehrenamtlichen sprechen wir da?
Wir sprechen von Menschen, die sich bereit erklärt haben, ehrenamtlich in der Klinik. Komm, wir gehen hier einfach zurück.
Ja, wir sind nämlich jetzt gerade am Parkhaus angekommen.
Genau. So.
Ansonsten, wir könnten uns da gleich unterstellen, falls es anfängt zu regnen.
Nein, das schaffen wir jetzt. Wir bleiben trocken.
Mit Ehrenamtlich, wenn du sagst, in der Klinik tätig, denke ich sofort an die grünen Damen.
Ja, das ist, also tatsächlich gehören wir nach wie vor zur evangelischen Krankenhaushilfe.
Ja.
Und das ist im Grunde dieselbe Organisation der grünen Damen und Herren heute mittlerweile. Und wir haben auch einige Herren, das ist auch sehr schön. Und wir haben eben eine Gruppe von insgesamt 26 bis 28 Personen, die ehrenamtlich engagiert sind in der Klinik, für die wir in der Seelsorge zuständig sind. Und ich bin total froh, wir haben gestern, die Geschäftsführung hat die Ehrenamtlichen zum Spargelessen eingeladen. Und es war eine tolle Begegnung. Und die Ehrenamtlichen werden eben von der Geschäftsführung geehrt. Und ja, das ist das Dankeschön der Klinik, sogar zweimal im Jahr. Und wir als Seelsorgende sind eben sehr dankbar, dass wir die Unterstützung der Ehrenamtlichen haben. Und gleichzeitig werden sie aber durch uns auch sehr gut unterstützt in Begleitung, in Schulung, in ja, Organisationsfragen, aber einfach auch immer wieder zum Gespräch. Und wir haben regelmäßigen Austausch. Wenn eben ehrenamtliche Mitarbeitende vom Stationsbereich kommen, dann nochmal auch in den Austausch gehen zu können. Was habe ich da erlebt und wo hat's gehakt und was könnte man besser machen? Was sollte man verändern?
Ja.
So, ne? Also es ist immer nochmal auch so ein Lernfeld, ist so ein guter Austausch und sind alles sehr feine Menschen mit einer tollen Haltung, die das machen. Und da wird für mich auch sichtbar, Haltung gehört zur Seelsorge und Haltung gehört auch für gute Gespräche ganz wesentlich dazu.
Ja, gute Gespräche. Wir stehen gerade vor einem Tor. Gehen wir jetzt hier durch? Das heißt, wir gehen
dann
Richtung Straße oder wir gehen wieder zurück?
Wir gehen zurück.
Okay, du triffst die Entscheidung.
Ja. Ja, ich finde das hier im Grünen einfach so schön und Natur ist so ein wesentlicher Resilienzfaktor, dass das natürlich jetzt viel angenehmer ist, als an der Straße längs zu gehen.
Wenn wir von Krankenhausseelsorge sprechen, sprechen wir immer von Ökumene, ne?
Ja.
Ihr teilt euch ja den Job, ne?
Immer, immer, ganz genau. Es ist gerade eben ein neues Logo für die Krankenhausseelsorge, ich glaube sogar bundesweit rausgekommen.
Ja, dann gehen wir jetzt wieder rechts runter.
Ja, genau. Und das ist, das ist eben auch ein Novum, dass tatsächlich die Kirchen auch in ihren unterschiedlichen Strukturen es geschafft haben, die Krankenhausseelsorge.
Das ist ja ähnlich wie bei der Telefonseelsorge.
Ja, genau. Aber wie gesagt, da sind wir noch vor kurzem weit von entfernt gewesen. Nicht von der Arbeit an der Basis, aber dass wir jetzt eben wirklich bundesweit eine Regelung gefunden haben und dass das geglückt ist, daraus eine Marke zu machen, so nenne ich das. Das ist schon toll. Das ist nicht selbstverständlich. Da hat es auch viel Hinarbeit und Zuarbeit gegeben, auch über die Vorstände der Krankenhausseelsorgen in den verschiedenen Landeskirchen. Hat alles gut geklappt.
Ja. Wie müssen wir uns deinen Tag vorstellen? Wartest du darauf, dass die Menschen dich anrufen und dich zum Gespräch bitten? Oder drehst du im Krankenhaus ein paar Mal deine Runden?
Genau, also es ist ganz selbstverständlich, Menschen in der Klinik aufzusuchen. Und das hat ganz unterschiedliche Anlässe. Also es gibt Stationsbereiche, in denen wir sehr regelmäßig sind, um dann eben auch von Mitarbeitenden Hinweise zu bekommen. Sind bei uns in Recklinghausen beispielsweise die Intensiv- und die Onkologie.
Jetzt fängt es an zu regnen.
Ja.
Sollen wir uns mal unter den Baum unterstellen?
Das oder? Machen wir. Das
super.
In der Hoffnung, dass das...
Ja, das sind halt Fortschritte in der freien Natur.
Genau. Ja, hier haben wir jetzt tatsächlich irgendwie kein Dach, aber...
Wir haben auch ein bisschen Unterschlupf.
Hier könnte es gehen.
Ja.
Ja, genau.
Wir reden weiter. Wo waren wir?
Ja. Wir waren, wie mein Tag aussieht.
Ja, genau.
Und also wie gesagt, es gehören bestimmte Themen. Also es gibt interdisziplinäre Arbeitsgruppen, in denen man sich regelmäßig trifft und eben auch bestimmte Dinge bespricht. Und ein paar Termine gibt es gesetzt, auch mit den Ehrenamtlichen, dienstags und donnerstags mittags um 12 Uhr. Und ansonsten kriege ich manchmal schon die Anrufe noch zu Hause, weil das Handy ist eigentlich immer an. Wir haben auch eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, die wir miteinander aufteilen für die verschiedenen Häuser der Region. Aber tatsächlich wird auch das in Anspruch genommen. Und so, dass es sein kann, dass ich manchmal, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, schon mindestens 4, 5, 6 Gespräche habe, von denen ich weiß, die werden heute noch stattfinden oder sollen heute stattfinden. Ja.
Regnet sich gerade richtig ein.
Ja, genau.
Aber sag mal, ein 9-to-5-Job ist das nicht, ne?
Nein. Also ab und zu ist es das, ja.
Oh, wir werden gerade abgehört.
Ab und zu ist es das, ja.
Sieht so aus, darf man zuhören einfach?
Dürfen Sie gerne machen.
Wir haben die Hörerschaft.
Ja, sehr schön.
Das Ergebnis können Sie auch später im Podcast hören. Es geht um Krankenhausseelsorge.
Genau, ich bin Krankenhausseelsorge, denn...
Also wenn Sie mal ein Anliegen haben, hier sind Sie richtig.
Genau, vielleicht haben Sie eine Frage. Wir sind nämlich gerade dabei, einfach zu erzählen, was Krankenhausseelsorge bedeutet. Weil, ne? Ja.
Ja, sehr gerne. Was sind denn so die Hauptanliegen, mit denen sich die oder bei denen oder mit denen sich die Menschen an dich wenden?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich bei Mitarbeitenden anfange, dann sind es Situationen von Überforderung und Belastung in der Arbeit. Dann sind es manchmal, dann ist es ethischer Stress. Dann ist es manchmal, ich habe einen Menschen, der erkrankt ist. Dann sind es bei jüngeren Frauen manchmal Themen der Beziehung, ganz unterschiedlich. Und so ist es bei den Patientinnen und Patienten auch. Also manchmal wirklich sehr dringlich, dass Angehörige darum bitten, ich brauche unbedingt Unterstützung für meinen Vater oder meine Mutter und wir wissen im Moment nicht mehr weiter, da verschließt sich jemand, ja. Bei Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften ist es ähnlich, dass sie sagen irgendwie, wir brauchen da jetzt deine oder eure Unterstützung, also hier muss jemand ein Stück weit auch gehalten werden in der Situation, er hat eine gute Perspektive. Und dann gehen wir rein und von den Patientinnen und Patienten kommt eben auch ganz oft, ich habe Angst, ja, also so, ich brauche einfach jemanden, der mir Halt gibt oder ich bin ein gläubiger Mensch, ich freue mich, wenn jemand mit mir betet, ich bin froh, ich weiß nicht irgendwie, wie das diagnostisch mit mir weitergeht, meine Perspektiven sind nicht gut und ich merke das, ja, oder eben auch immer öfter, dass alte Menschen sagen, ich will damit ernst genommen werden, wenn ich sage, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja. So, also und ja, und wenn es ethische Probleme gibt, werden wir Seelsorgenden eben auch oft eingeschaltet, um Gespräche im Team zu führen, ne, zu moderieren, immer auch mit noch ärztlicher Unterstützung dabei, die ist wesentlich in solchen Situationen. Aber um eben auch zu gucken, was hat ein Mensch sich gewünscht? Was ist der Wille von Patienten, die selber nicht mehr sprachfähig sind? Schwierige Situationen, ja. Hm.
Welche Rolle spielt Einsamkeit?
Kommt auch vor. Also da sind Pflegekräfte ganz oft aufmerksam und schicken uns da auch gezielt hin, ja. Also so, ich hole häufiger Kleidung für Menschen, die als Wohnungslose kommen oder eben die so einsam sind, dass sie niemanden haben, der ihnen Kleidung bringen kann, ja. Und Kinder leben weit weg. Also Menschen können auch einsam sein, weil sie einfach alt geworden sind und alle anderen vor ihnen verstorben. Manche sind aber auch einsam, weil sie immer Beziehungen abgewehrt oder auch vielleicht abgelehnt haben oder Angst hatten davor, sie zu suchen. Ja, ganz unterschiedlich.
Mhm. Du hast es gerade gesagt, du kümmerst dich auch um das Pflegepersonal. Um die Pflegerinnen und Pfleger.
Ich spreche auch mit Ärztinnen und Ärzten, ja. Also so, ja, wie sich das ergibt und auch mit anderen, also mit allen Mitarbeitenden, ja, also so, wir sind ein großes Team, ja, also auch wenn wir als Seelsorgende ein ganz kleines Team sind, ja, sehen wir uns absolut eingebunden in das große Team Klinik, ja, ja. So, also auf jeden Fall und da gibt es unfassbar viele Treppengespräche, in denen aber Maßgebendes zur Sprache kommt. Aber es gibt auch viele sehr aufrichtige Gespräche, wo wirklich der Druck, der im System des Gesundheitswesens insgesamt liegt, deutlich und sichtbar wird. Ja, also wo wir auch manchmal selber alle das Gefühl haben, in einem Hamsterrad zu sein. Und es werden ökonomisch falsche Anreize gesetzt. Ja, also dass eben Gespräche gar keine Finanzierungsanteile haben, sind eine Katastrophe. Ja. Also dass auch der Aufwand, den Ärztinnen und Ärzte betreiben müssen, um mit Menschen vernünftig über ihre Situation zu reden, dass dafür eigentlich gar keine Kapazität vorgesehen ist, ist ein Unding. Ja.
Ja.
Ja, vieles andere mehr.
Das glaube ich. Sie nicken die ganze Zeit. Sind Sie in der Klinik beschäftigt? Oder?
Nee, ich bin krank gerade hier.
Ah, okay.
Aber von ein bisschen weiter weg, aber genau.
Und jetzt entfernt sie sich. Sie hat, glaube ich, genug gehört.
Schön.
Und es hat auch so leicht aufgehört zu regnen.
Genau.
Alles Gute.
Alles Gute, genau. Wie erlebst du den durch Personalmangel verursachten Pflegenotstand? Wie kriegst du das mit? Hat er auch Auswirkungen auf deine Arbeit?
Ja, also tatsächlich glaube ich irgendwie, je mehr kompensiert werden muss, desto mehr Menschen werden in die Notwendigkeit der Unterstützung reingezogen. So, ja. Also in jedem Falle. Also es gibt manchmal krisenhafte Situationen, wo ich als Seelsorgerin angefordert werde, weil man gerade ja keine andere Unterstützung sieht, keine andere Unterstützungsmöglichkeit. Ja. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt eine pflegerische Aufgabe übernehmen müsste oder so, so gar nicht, sondern einfach, es muss jemand zum Gespräch zur Verfügung stehen. Ja, so.
Was die Pflegerinnen und Pfleger in dem Fall gar nicht mehr leisten können.
Genau. Ja, so. Ja. Ja, genau.
Okay. Ich habe es mal nachgelesen. In der Krankenpflege lag der Anteil der ausländischen Fachkräfte in 2025 bei etwa 17%. Wenn wir diese Menschen nicht hätten,
ja,
was würde das für Auswirkungen für die Krankenhäuser haben?
Das wäre eine Katastrophe. Also so, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Also das wäre, also ich kann mir ein Krankenhaus in der Vielfalt auch gar nicht mehr anders vorstellen. Ja? Also wir haben schon gemerkt, dass Menschen aus Syrien, die eben zum Teil als Ärztinnen und Ärzte tätig waren in den Kliniken, dass manche von ihnen zurückgegangen sind. Die fehlen schon. Ja? Auch das merken wir schon.
Kannst du in diesem Zuge die ganzen Debatten um ausländische Fachkräfte irgendwie verstehen, dass das immer negativ gesehen wird? Also der Fakt ist doch ganz klar, wir brauchen eigentlich viel mehr.
Ja, aber das ist, also Dummheit ist manchmal auch nicht beizukommen, ja. Also wir sehen, ja, wir haben, ich komme aus Gelsenkirchen, ich wohne in Gelsenkirchen, wir haben in Gelsenkirchen bei den Jugendlichen 1 bis zum 16. Lebensjahr haben wir, glaube ich, mittlerweile 60-70% mit Migrationshintergrund. Und dann denke ich so, ja, aber in meiner Generation gab es das auch in Teilen schon und ja, wir werden damit leben müssen. Und in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es auch schon eine Einwanderungsbewegung und eine Auswanderungsbewegung.
Genau, ja.
So, also von daher, also wie gesagt, im Klinikum ist das maßgebend, dass wir alle eine gute Form von Zusammenarbeit finden. Und an vielen Stellen gelingt es sehr gut, an anderen Stellen muss man gut hingucken, wie man dafür sorgt, dass es einfach noch besser gelingt. Aber dafür, dass eben in der Gesundheitsversorgung, ja, und es gab immer schon, wir haben Menschen aus den Philippinen bekommen, wir haben Menschen angeworben aus Indonesien, aus Thailand irgendwie, ne, aus Indien, indische Ordensschwestern, mit denen habe ich in Hamm schon zusammengearbeitet, die gab es in den 50er Jahren schon, ja. Ja, wir haben so viele tolle Menschen dabei und das funktioniert gut. Ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Meine Mutter pendelt gerade zwischen Kurzzeitpflege und Krankenhaus hin und her. Und da muss ich einfach sagen, wenn diese Menschen nicht dort wären, dann wäre sie wirklich immer einsam auf den Stationen. Also dann weiß ich nicht, wer sonst die Arbeit tun würde.
Und ich erlebe auch viele ältere Menschen, die so sagen, meine türkischen Nachbarn sind die, die sich am besten um mich kümmern. Als Beispiel, ja. Und dann denke ich manchmal, ja, vielleicht sind die türkischen Nachbarn schon gar keine türkischen Nachbarn mehr. Vielleicht sind sie längst Deutsche, ja. So, aber das sage ich, das denke ich dann nur. Ja, da mache ich mir jetzt keinen Kopf drum. Ja.
Kommen wir auf die andere Seite. Wie erlebst du die Patientinnen und Patienten? Wir sehen das ja gesellschaftlich, dass es eigentlich immer ein bisschen schwieriger wird. Ne? Also wir sehen das in den Social Media Foren, dass die Aggressivität größer wird. Wir hören immer wieder davon, dass Menschen auch Ärzte, Pfleger, Krankenwagenfahrer angreifen. Wie erlebst du die Patientinnen und Patienten heute?
Also es gibt natürlich eine große Angst, die allein schon damit verbunden ist, ins Krankenhaus zu gehen. Ja, was kommt da auf mich zu? Also werde ich ernst genommen? Wird mein Selbstbestimmungsrecht akzeptiert? Auf was muss ich mich einstellen und einlassen? Nicht, dass über meinen Kopf hinweg entschieden wird. Also von daher, und Menschen, die krank sind, haben Schmerzen, haben Beschwerden, haben mit ihrer Verletzlichkeit zu kämpfen. Das ist erstmal die Ausgangssituation von Patienten und auch von Angehörigen, die natürlich auch in großer Sorge sind und kommen. Tatsächlich muss man immer Wartezeiten in Kauf nehmen. Ja? Aber das zeigt halt, wo es Ängste gibt, gibt es viel Gefühl. Ja? Gibt es auch schneller Ärger, weil man etwas durchsetzen muss oder weil man zu seinem Recht kommen möchte. Ja? Nicht allen ist einsichtig, dass es ein Triage-Verfahren gibt, also das immer schon in den zentralen Notaufnahmen, und das sind eben bei uns im Moment die ganz brisantesten Bereiche, ja, dass es einfach sehr schnell, das Personal sehr schnell Entscheidungen darüber trifft, irgendwie, wer muss sofort behandelt werden, wer kann Wartezeiten in Kauf nehmen und wer kommt mit einer Problematik, mit der eigentlich vielleicht vormittags noch zum Hausarzt hätte gehen können. Ja. Es ändert aber nichts daran. Also ich habe gerade mich dafür eingesetzt, dass es eben so Übergriffsmeldungen gibt, dass also Mitarbeitende eben, also drei Menschen aus der Klinik eine Rückmeldung geben können, wenn sie solche Übergriffe erlebt haben, also entweder, ne, rassistische Beleidigungen oder wirklich Beschimpfungen, verbale Attacken bis hin zu Bedrohungen. Ja? Und in einem Fall muss man auch juristisch Schritte einleiten oder die Polizei rufen, wenn es eben wirklich einen Vorfall gibt, irgendwie, der bedrohlich ist. Mhm. Aber da kommen eben auch Rückmeldungen und das ist tatsächlich so, dass wir Menschen scheinbar dünnhäutiger geworden sind. Vielleicht auch durch das, was insgesamt alles an Misstrauen sich entwickelt, was in der Welt los ist, ja, wo immer mehr der Eindruck entsteht, wir werden ohnmächtiger und können einfach nicht mehr viel Einfluss nehmen. Ja. Mhm. Und ich würde mal denken, ich bin der festen Überzeugung, wir können da Einfluss nehmen, wo wir tätig sind und wo wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe in der Klinik. Und ich hoffe, dass das gut ankommt. Ich kriege sehr viel gute Rückmeldungen von Menschen, die ich begleite, und bin da auch immer wieder sehr dankbar für das große Vertrauen, was Menschen mir und uns entgegenbringen, weil das eben gar nicht selbstverständlich ist. Und dazu gehört, glaube ich, eben viel Akzeptanz, große Offenheit, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit. So, ja.
Ich merke schon, das ist ein Podcast, bei dem ich sehr lange zuhöre. Ne? Aber mir gefällt das. Also ich finde, dass du wirklich so frei von der Leber sprichst. Ja, und ja. Das sind so tolle Dinge, die du sagst. Die möchte ich gar nicht unterbrechen, selbst mit einem Ja oder Hm. Ich glaube, das ist schon an manchen Stellen einfach zu viel, weil man dir, glaube ich, ja, da sehr gerne zuhört. Ein Punkt, den ich noch habe, ist, du machst bestimmt auch Sterbebegleitung, oder?
Ja.
Bei den Katholiken sagt man manchmal auch die letzte Ölung.
Davon sind wir schon lange weg. Also so, das ist tatsächlich Krankensalbung. Also es heißt schon lange Krankensalbung, auch in der katholischen Kirche. Und umgekehrt, manche von den evangelischen Kolleginnen und Kollegen haben für sich Krankensalbung tatsächlich zu salben auch entdeckt. Ich selber bete und segne Menschen. Und bespreche aber auch immer mit Menschen selbst und am besten eben mit den Menschen noch selbst und auch mit den Angehörigen, was sie brauchen, was ihnen selber gerade so auf der Seele lastet, und mache das immer frei, also nach Gesprächen, die ich mit den Menschen geführt habe. Genau. Und das ist, ich erlebe das ganz oft auch gerade in so sehr krisenhaften Situationen als was Unterstützendes und Haltendes, weil man plötzlich noch mal so einen Moment der Ruhe findet und eine andere Dimension mit hineinkommt, von der man auch hofft. Also wir Menschen sind trostbedürftig, ja. Aber Trost kann man nicht herstellen. Man kann nicht irgendwie etwas tun und weiß, das funktioniert, das macht Trost, ja. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Aber wenn wir mit Menschen mitgehen und etwas von dem, was sie bewegt, noch mal zur Verfügung stellen und das so vor Gott und der Welt ausbreiten, dann hat das manchmal, ja, man hat das Gefühl, manchmal flirrt die Luft und das berührt einen nochmal anders, als wenn man so ganz normal miteinander spricht. Und so eine Segnung ist eine Würdigung eines Menschen, der geht in der Einzigartigkeit und mit der Wertschätzung der Lebensgeschichte. Das ist schon sehr, ja, sehr besonders.
Wir haben jetzt über die Patientinnen und Patienten gesprochen, wir haben über die Pflegerinnen und Pfleger, wir haben über die Ärztinnen und Ärzte gesprochen. Wer kümmert sich denn um dich?
Also ich habe zum einen meinen Mann, der manches Mal viel aushalten muss. Nein, wir sind ein kleines, feines Team in der Seelsorge im Haus. Wir sind ein etwas erweitertes, feines, zusammenhaltendes Seelsorgeteam über die Hausgrenzen hinweg und sogar im Verbund der Westfälischen Landeskirche. Ich bin lange im Vorstand gewesen, also so, da sind wir sehr, sehr gut vernetzt. Auch in der Fachkonferenz Seelsorge, die es im Kirchenkreis gibt, mit den Kolleginnen und Kollegen, wo die Telefonseelsorge zugehört, die Notfallseelsorge dazugehört, die Psychiatrieseelsorge dazugehört. Das ist alles wunderbar. Und für mich ist in Beziehung sein, ist was ganz Wichtiges und Kostbares. Und da habe ich Gott sei Dank auch genügend Menschen, mit denen ich in Beziehung und in Verbindung stehe. Ich habe auch zwei Kinder, die aber leider nicht vor Ort sind, aber das ist auch gut so. Und ich habe seit vielen, vielen Jahren eine Supervisionsgruppe und eine Supervisorin, ja, auch wenn ich selber Supervisorin bin, das ist so kostbar, wirklich so eine gemeinsame lange Zeit und Wegbegleitung zu haben und so langjährige Weggefährtinnen und Weggefährten gibt es einfach einige und mit denen kann man im Austausch sein. Und manches von dem, was im Krankenhaus geschieht, das muss auch im Krankenhaus bleiben.
Aber manches muss ja auch trotzdem raus, also was man erlebt. Ne? Also man erlebt ja nicht nur schöne Dinge.
Nein, ich wollte damit sagen, dass aber manches Mal eben die Mitarbeitenden, mit denen ich Szenen erlebe, sind die, mit denen ich auch im Anschluss nochmal dann in den Austausch darüber gehe. Und deswegen meine ich, das muss dann auch da bleiben. Weil manche Situationen halten andere Menschen draußen, die es nicht erlebt haben, gar nicht aus. Ja, so. Also das bleibt aus guten Gründen in der Klinik, ja. So.
Aber es gibt doch bestimmt auch schöne Momente. Hast du eine schöne Anekdote für mich?
Ja, genau. Mir hat irgendwie in Hamm, das war allerdings in Hamm auf der Intensiv, hat mir ein älterer Mann, der mit Herzproblemen da war, der hat mir öfter einen Heiratsantrag gemacht. Das war so eine feine Situation. Ja. Der war einfach so glücklich, dass er wieder zurück ins Leben gefunden hat. Der wollte mich nicht heiraten, ja. Aber der hat mir...
Das hätte dein Mann noch nicht zugelassen.
Nein, genau. Und die hatte auch den, ne? Also er wusste das auch, ja. Aber ja, wir haben, Humor ist so was Wichtiges, ja. Und da muss man auch sich drauf einlassen. Und wir haben geneckt und Spaß gehabt. Das war sehr lustig. Genau.
Heiratsantrag ist schön.
Ja, genau. Nein, ich hab schon so tolle Situationen erlebt. Ich habe eben auch Menschen, die sich in der Klinik kennengelernt haben, die habe ich schon auch verheiraten dürfen. Ja, so, das hat mir Freude gemacht. Und ich habe einmal, da war mir mulmig, habe ich mich drauf eingelassen. Ich kannte die Patientin und habe die begleitet. Und der Ehemann sagte, wir haben uns jetzt entschieden, wir heiraten standesamtlich. Die waren schon Jahre zusammen und ich wusste das auch. Und ich wusste auch, dass die sich lieben und dass das alles klappt. Und der standesamtliche Termin stand fest. Und dann wollten er, dass wir eine Trauung direkt dann im Anschluss machen. Und sie sollte davon nichts wissen. Er wollte sie damit überraschen. Und ich habe sehr überlegt und habe gedacht, wir machen das, sie freut sich. Und so war es auch. Und dann war die Gesellschaft da und alle sind dann zusammen rübergekommen. Das war richtig toll. Das war ganz toll.
Ja, das ist sehr schön. Es gibt in Deutschland, ich habe es nochmal rausgesucht, 2000 bis 2400 KrankenhausseelsorgerInnen. Kannst du das bestätigen?
Die Zahlen sind sehr rückläufig, sehr, sehr rückläufig. Genau. Die sind hochqualifiziert, aber die Zahlen sind leider sehr rückläufig. Ja.
Genau, und darauf will ich auch hinaus. Was ist denn, wenn du in den Ruhestand gehst, wann ist es soweit?
Das weiß ich noch nicht so genau. Das wird schwierig. Also wir sind einfach eine gut qualifizierte Generation und wir haben als Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Nachwuchs in dem klassischen Sinne, aber wir können uns von kirchlicher Seite beauftragte Menschen in Zusammenarbeit mit der Klinik, können wir uns vorstellen, auch gut ausgebildete Menschen oder noch weiter nachzuschulen und zuzurüsten und trotzdem aber diese kirchliche Anbindung zu erhalten. Da kann ich mir vorstellen, dass eben Psychologinnen beispielsweise da noch ein Stück weit mehr seelsorgliches Know-how oder auch ein bisschen mehr Hintergrund für Rituale und Deutungskompetenz bekommen, um dann von kirchlicher Seite aus entsandt zu werden.
Heißt das, dass es dann mehr Ehrenamtliche sind, die sich dann in Zukunft da um deinen Job kümmern?
Also ich glaube, Ehrenamtliche, das funktioniert nur in Verbindung mit Hauptamtlichkeit. Also es muss eine Hauptamtlichkeit geben, die die Ehrenamtlichen koordiniert, aber eben auch schult und auch im Blick behält irgendwie. Ne? Ja, also da muss Haltung, da muss alles stimmen und da muss man gut in Beziehung bleiben. Und ich glaube, dass ohne eine hauptamtliche Rückkopplung von kirchlicher Seite aus unmittelbar mit den Kliniken ist das auch schwierig, den Zugang auch zu... Also ich glaube, das gesamte System braucht weiterhin eine gute Unterstützung und da kann Seelsorge auch einen guten Beitrag zu leisten.
Wenn jetzt beide Kirchen in Zukunft nicht mehr in diese Stelle investieren, was passiert dann?
Dann müssten das die Kliniken aus sich selbst heraus leisten. Da gab es immer mal erste Aufschläge zu, die auch von kirchlicher Seite mit unterstützt worden sind. So Beispiele wie Spiritual Care, Da sind manchmal dann kleine Schulungen mit 40 Unterrichtsstunden gelaufen. Das ist ein schönes, großes, groß aufgezogenes Projekt gewesen, was die Universitätsklinik Hattingen zusammen mit Frau Kloke, auch Onkologin, ihrerseits aus der Uniklinik in Essen, ich glaube, es in der Uniklinik gewesen ist, also die das so zusammen initiiert haben. Und es gibt mittlerweile schon Studienmöglichkeiten. Also es gibt einen Masterstudiengang in Münster zu Spiritual Care. Also Menschen können unterschiedliche Berufe ergriffen haben und setzen dann da nochmal einen Master drauf, um eben solche Kompetenzen zu erwerben. Aber ich glaube nicht, dass das... Also ich glaube auch nochmal so eine Zusammenarbeit, eine Schnittmenge mit einer anderen Institution macht auch Sinn. Also,
aber du meinst, es geht weiter?
Ich hoffe das sehr. Ich glaube, der Bedarf und die Notwendigkeit dazu steigen und nehmen nicht ab. Da, der feste Überzeugung bin ich.
Definitiv. Ja.
So.
Wir haben ja gerade über die Probleme in der Gesellschaft gesprochen. Der Bedarf wird definitiv steigen.
Und Seelsorge hat, glaube ich, einen ganz guten Stellenwert gesellschaftlich. Und was ich auch erlebe, ist, dass es, selbst wenn Menschen ausgetreten sind, es eine gesellschaftliche Erwartung gibt, wenn es überhaupt noch eine Erwartung gibt, dass Kirche dann in den Krisensituationen da ist.
Lass uns zum Abschluss nochmal über deine persönlichen über deine persönlichen Zukunftspläne reden. Was machst du denn, wenn du in den Ruhestand gehst?
Ich werde erstmal gar nichts machen. Also so, ich bin so hochgetaktet, dass ich mir gar nichts vornehme. Also weil Verbindlichkeiten kann ich sofort jederzeit finden. Ja, so, wenn das soweit ist. Und wenn ich gar nicht damit klarkomme, nichts zu tun, erstmal nichts zu tun, ja, längerfristig geht das bei mir sowieso nicht. Ja,
also wird ein Unruhestand.
Dann werde ich mich auch wieder binden lassen, ja, so, also keine Frage.
Auch ehrenamtlich?
Auch ehrenamtlich, ja.
Ja.
Auch ehrenamtlich.
Ja, wir sehen das ja bei einigen Kolleginnen und Kollegen halt, die jetzt sich stark in der Akademie zum Beispiel engagieren.
Ja,
und
ja, ich weiß, eben, das, genau, ja, ja, genau. Und das war, und also diesen Dunstkreis kenne ich ja, also von daher. Ich glaube, da bin ich dann auch schnell eingefangen oder bleibe auch vielleicht in bestimmten Aufgaben und Kontexten dabei. Das weiß ich heute noch nicht. Das möchte ich beabsichtigt offen lassen. Aber ich mache mir keine Sorgen. So, ich mache mir wirklich keine Sorgen.
Sonst wüsste ich auch, an wen du dich wenden kannst. Ja, es gibt genug Helfer hier.
Ja. Nein, und genug, eben ganz genau, genug Aufgaben, da habe ich gar keine Sorge vor. Also, dass es nicht genug Dinge gibt, irgendwie, die ich jederzeit machen könnte. Ich habe eine Zeit lang gesagt, als ich noch im Münsterland gelebt habe, wenn ich in den Ruhestand gehe, ich glaube, dann will ich erstmal mich um Steine kümmern. Und damit meinte ich, ja, es gibt so Altburgen im Münsterland. Ah, okay. Und die brauchen auch immer mal wieder Unterstützung von Menschen, die bereit sind, da tätig zu werden. So nach dem Motto, ich muss auch mal wieder irgendwie ganz was anderes machen, was mit Kreativität und Kunst und Kultur und sowas zu tun hat. Ja.
Aber gute Botschaft zum Schluss.
Ja.
Solche Burgen gibt es auch hier. Beispiel das Wasserschloss Wittring. Vielleicht kannst du da auf deine Putzen gehen oder irgendwas anderes.
Na, woher putzen nicht? Also so, ne, so nach dem Motto, dann eher irgendwie so im Sinne von Fundraising oder sowas, ja.
Genau. Okay. Ja. Hast du noch irgendwas, was dir unbedingt, was ich gar nicht gefragt habe, auf der Seele brennt?
Ich glaube, wir sind da gut durch. Wenn Leute Fragen haben, dürfen sie sich gerne bei mir melden.
Ja, manche kommen ja auch einfach, wenn man unterm Baum steht, dazu und
hören mal zu.
Dann ist es mir auch noch nicht passiert. Sehr schön.
Schön, sehr schön.
Barbie, ich danke dir recht herzlich und wünsche dir noch weiterhin viel gute Gespräche hier im Krankenhaus, viel gute Erlebnisse und viel Kraft für die, die nicht ganz so gut sind.
Ja, danke schön. Danke, Jörg.